Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg. Dem Podcast, der die großen Fragen unserer Zeit in einer Region, also in einem Bundesland, beleuchtet. Ich bin Grit Eggerichs und heute nehmen wir euch mit an einen Ort, der oft Schauplatz von gruseligen Klassikern der Filmgeschichte war. Sehr viele Filmtote wurden da gestorben. Es geht ums gefährliche, sumpfige Feuchtgebiet Moor. Der Gruselfaktor bei uns heute, der ist allerdings relativ klein. Schon allein deshalb, weil es so viele Moore in Brandenburg gar nicht mehr gibt. Also nicht mehr gibt. Dass es sie nicht mehr gibt, hat massive Auswirkungen nicht nur auf das ganze Leben, das sich im Moor tummelt, sondern auch auf unser Klima. Das eine hat kein Zuhause mehr und das andere wird angeheizt. Klimawandel nennen wir das, wisst ihr. Denn Moore speichern CO2 und in Brandenburg gibt es eben vor allem Ex-Moore, also Flächen, die vor Jahrzehnten entwässert wurden, um drauf bauen zu können oder um Rübenacker oder Maisfelder oder Weiden draus zu machen. Und damit ist dieses Potenzial, dass Moore eben so viel CO2 speichern können, eben auch Geschichte. Stattdessen sind die Flächen heute Emittenten von Treibhausgasen, also das Gegenteil, und das auch in sehr großem Stil. Die Emissionen, die sollen und die müssen deutlich schneller runtergefahren werden, als es im Moment noch passiert. Welche Rolle diese ehemaligen Moore spielen können, wenn es darum geht, dass die Emissionen auf Null gesenkt werden müssen, und was das für die Landwirte bedeutet, die dort seit Generationen wirtschaften, das ist Thema heute in diesem Podcast. Und natürlich unter anderem auch heute wieder mit unserem Reporter Jan Schilling. Der war für uns im Moor und eigentlich hatten wir bei dieser Recherche mit wenigstens einem Moorleichenfund gerechnet. Aber Jan ist lebendig zurückgekommen und seine Interviewpartner haben es auch überlebt. Hallo Jan.
Hallo Grit.
Und dann haben wir wie immer noch einen Gast im Studio. Das ist heute Kathleen Marr. Herzlich willkommen.
Hallo Grit.
Kathleen hat 4 Jahre für die amerikanische Umweltbehörde gearbeitet und dann kam sie 2012 ans RIFS nach Potsdam. Kathleen ist Expertin für internationale Klimapolitik. Sie interessiert, wie die großen Klimaziele umgesetzt werden, zum Beispiel in Brandenburg. Axel Vogel war bis vor kurzem Umweltminister in Brandenburg und der hatte das Thema auf dem Schirm. Das hört sich zumindest so an.
Es war über längere Zeit schon immer wieder in der Diskussion die Problematik unserer Moore. Ich habe auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Moore, wenn wir erstmal ausgestiegen sind aus der Kohle, der größte CO2-Emittent oder Treibhausgasemittent in Brandenburg sein werden, mit über 7 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß.
Axel Vogel, in der vergangenen Legislaturperiode Umweltminister in Brandenburg, auf einer Pressekonferenz auch im März 2024. Die neue Umweltministerin, die hat sich ja bis zum Ende dieses Jahres noch nicht zu diesem Spezialthema geäußert. Aber ich fand jetzt eine Zahl interessant, Kathleen. 7 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß, das ist schon ein verdammt großer Batzen, oder?
Ja, mit CO2-Ausstoß ist immer die Zahl ein bisschen schwer vorzustellen. Aber 7 Millionen Tonnen in Treibhausgasemissionen von Mooren in Brandenburg, das ist tatsächlich mehr als die Emissionen von Brandenburgs ganzen Verkehrssektor mit etwa 6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. In ganz Deutschland verursachen getrocknete Moorflächen etwa 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Und das heißt, Brandenburg ist für etwa 15% von Deutschlands Emissionen verantwortlich. Und wenn man auf die ganze Welt schaut, ist Deutschland auf Platz 9 von den Ländern mit dem größten Ausstoß an Treibhausgasen von entwässerten Mooren. Und das ist natürlich ziemlich hoch auf der Rangliste, wenn man bedenkt, dass Deutschland eigentlich ein relativ kleines Land ist von der Fläche her.
Der Umweltminister von Brandenburg, der hat ja jetzt immer von Mooren gesprochen. Aber wenn wir davon reden, dass die so viel CO2 emittieren, dann sind das ja eigentlich ehemalige Moore. Ne? Das muss man, glaube ich, ein bisschen auseinanderhalten, oder?
Ja, es ist eine Definitionssache. Also man spricht von Moorboden. Also wo die Mooren waren, ist der Boden immer noch anders, wenn man tief genug geht. Und die sind die Flächen, die man halt wieder vernässen könnte, um ein bisschen diese Mooren wieder zu
beleben.
Verstehe. Vielleicht können wir ja, Jan, einmal versuchen zu klären, was ist das überhaupt, ein Moor?
Also damit ein Moor entstehen kann, braucht es Wasser, Pflanzen und Zeit, mal ganz einfach gesprochen. Und wenn wir über Brandenburgs Moore sprechen, dann sprechen wir über Niedermoore. Und die sind vor vielen, vielen Millionen Jahren aus Seen entstanden. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Da ist ein See und am Rand dieses Sees wachsen Pflanzen und Bäume. Und die sterben mit der Zeit ab und dann fallen die ins Wasser und setzen sich sozusagen auf dem Grund ab. Und allmählich wird diese Schicht quasi immer dicker und dicker und dicker. Der See verlandet, verschwindet sozusagen. Und es ist so, dass diese Pflanzen ganz langsam verrotten und daraus entsteht dann Torf und schließlich das Moor. Das ist dann so ein Zwischenzustand zwischen ja, See und Land. Und der Prozess, der dauert unheimlich lange, ungefähr 8000 Jahre. Braunkohle ist auch aus so einem Prozess entstanden, das dauert aber noch viel, viel länger. Und ich wollte jetzt natürlich erstmal wissen, warum sind die Moore überhaupt so wichtig fürs Klima? Was können die? Und da habe ich Thorsten Sachs angerufen. Er ist Professor für Land-Atmosphären-Interaktion und leitet am Geoforschungszentrum Potsdam, kurz GFZ, eine Arbeitsgruppe, die genauso heißt.
Moore speichern unglaublich viel Kohlenstoff. Das sieht man nicht immer so. Wenn man durch den Wald läuft, dann sieht man überall Bäume stehen. Beim Moor, der Torf ist halt unter den Füßen irgendwo und nicht so gut sichtbar. Deshalb hat man das vielleicht nicht immer gut auf dem Schirm, aber sie speichern Milliarden Tonnen oder hunderte Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Und zwar dauerhaft, wenn man sie in Ruhe lässt. Und umgekehrt, wenn man das macht, was wir in Deutschland gründlich getan haben, möglichst alle Moore zu entwässern, dann wird der Torf halt zersetzt und dieser Kohlenstoff entweicht als Treibhausgas.
Und wer schon mal so ein Moor gesehen hat, da wachsen viele Pflanzen, oft gibt es da abgestorbene Bäume. Das sieht ein bisschen wild aus und in diesen Moorlandschaften fühlen sich viele Tiere wohl, auch solche, die bedroht sind. Moore sind also ziemlich gut für Biodiversität. Und daneben, so Thorsten Sachs weiter, sind für Brandenburg noch zwei weitere Funktionen interessant.
Zum einen als sowohl Hochwasserschutz als auch als Dürreschutz, weil sie wie so ein Schwamm in der Landschaft wirken und das Wasser zurückhalten. Sie reinigen das Wasser, auch sind sozusagen die Nieren der Landschaft.
Herr Sachs hat das ja gerade schon angedeutet, wenn dann die Moore entwässert werden, dann verschwinden diese Funktionen und kehren sich quasi in ihr Gegenteil, oder?
Torf benötigt Wasser zum Leben. Wenn er feucht ist, ist er gut fürs Klima. In diesen entwässerten Mooren trocknet der Torf aus und verschwindet langsam, baut sich also sogar ab. Die Schicht wird dünner. Und im Torf steckt der gebundene Kohlenstoff.
Die Moore, die wir jetzt haben, sind ja überwiegend entwässert. Das heißt, die setzen enorm viel CO2 frei. Und der erste Schritt oder das erste Ziel jetzt aus Klimasicht ist natürlich, den weiteren Torfabbau zu verhindern und die weitere CO2-Freisetzung zu verhindern. Zum Beispiel, indem man den Wasserspiegel anhebt.
Aha, und das ist jetzt die Klimastrategie des Landes Brandenburg, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Jan?
Ja, also wenn jetzt dieser Wasserspiegel angehoben wird, das ist ja das, wovon wir heute auch sprechen, da geht es um die Wiedervernässung. Und Moorschützer sagen, das Beste wäre natürlich für diese Flächen, wenn das Wasser eben fast bis zur Oberfläche wieder steht. Also man sagt dann knapp unter der Grasnarbe. Das heißt dann aber, wenn ich über diese Flächen laufe, dann bräuchte ich auf jeden Fall Gummistiefel. Und das heißt jetzt aber sozusagen nicht, wenn man das wieder vernässt, dass man die ursprünglichen Moore wiederherstellen kann.
Torfwachstum ist eine sehr langsame Sache. Es ist eine Wiedervernässung, es ist nicht eine Wiederherstellung von irgendwas, was vorher da war. Das funktioniert meistens. Das sind im Prinzip sind das dann neuartige Ökosysteme in Anführungsstrichen, die möglichst dann viele Funktionen eines natürlichen Moores wieder haben. Aber es ist ja die Struktur im Boden und im Torf ist dann oft schon so geschädigt, dass es nicht mehr wie ein komplett natürliches, nie beschädigtes Moor sein wird. Ne?
Also das heißt jetzt, diese Moore lassen sich nicht so einfach renaturieren. Messungen von Thorsten Sachs und seinen Kollegen in wiedervernässten Mooren zeigen, dass diese neuen Ökosysteme, die jetzt da entstehen, auch eine ganze Menge Kohlenstoff speichern.
Kathleen, du bist ja auch hier, weil du so eine ganz breite internationale Expertise hast. Für Brandenburg, hattest du ja auch schon gesagt, sind die Zahlen schon mal sehr beeindruckend, also fast so viel wie der Verkehr, das ist ja wirklich viel. Welche Rolle spielen Moore, also die noch existieren, denn so insgesamt auf dem Globus?
Ja, die sind sehr wichtig. Weltweit binden intakte Mooren auf nur 3% der Landoberfläche doppelt so viel Kohlenstoff wie in allen Wäldern der Erde. Intakte Mooren nehmen CO2 aus der Atmosphäre. Und diese Funktion ist super wichtig. Und aus diesem Grund sollten wir intakte Mooren auf jeden Fall schützen. Wenn wir trockengelegte Moore wieder vernässen, können wir die Freisetzung von CO2 bzw. die CO2-Emissionen drastisch reduzieren. Das ist natürlich auch wichtig für den Klimaschutz.
Das heißt, wenn man die ehemaligen Moore, diese Flächen, wieder vernässt, dann kann man zumindest dafür sorgen, dass diese Flächen nicht mehr so viel CO2 emittieren. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und wenn die wirklich nass sind, sollten die dann mit der Zeit, sollten die Emissionen wirklich auf Null kommen oder ungefähr Null. Das kann man machen.
Okay. Da steckt natürlich auch ein bisschen Konfliktpotenzial drin, wenn jetzt diese ganzen Flächen wieder vernässt werden sollen. Denn Landwirte und Landwirtinnen wollen ja ihre Weiden und Äcker auch gerne weiter nutzen. Dieser Kontroverse war Jan auf der Spur und ist dafür in den Hohen Fläming gefahren.
Genau nach Friedersdorf. Da bin ich auf den Familienbetrieb von Gabriele und Ansgar Stockhoff gefahren. Auch ihre beiden Söhne arbeiten auf dem Hof. Die Stockhoffs sind Landwirte in der 8. Generation schon. In ihren Ställen werden Bullen gemästet. Das sind über 1000 Stück. Die meisten davon landen in der Fleischtheke bei Edeka. Mit mir heute unterwegs ist Sohn Godehard Stockhoff. Und zuerst fahren wir ein Stück hinter den Hof, und zwar in die Belziger Landschaftswiesen. Das ist ein Naturschutzgebiet und dort wächst auf rund 300 Hektar Gras, aus dem dann später Futter für die Bullen wird.
Also unser Betrieb liegt direkt am Rande eines großen Niedermoorgebietes. Und das wurde damals zu DDR-Zeiten oder zu Nachkriegszeiten wurde das dann melioriert, also entwässert, damit landwirtschaftliche Nutzung stattfinden konnte. Und dementsprechend sind die Flächen jetzt auch so bewirtschaftbar, dass wir hier Grassilage und Heu produzieren können für unsere Tierhaltung. Und wir nutzen die natürlich auch noch für die Grasproduktion und für die Heuproduktion. Und aber im Einklang halt mit der Natur, sag ich mal, verzichten da teilweise auf Teilflächen zu mähen und achten darauf, dass Bodenbrüter geschützt sind und so weiter. Und mit einer angepassten Düngung versuchen wir auch den Boden zu schützen.
In Brandenburg wurden fast alle Moore trockengelegt, um genau zu sein 95%. Und es gibt verschiedene Varianten, wie das Wasser aus den Mooren abgeleitet werden kann. Eine Variante sind Drainagerohre und eine andere sind einfach, dass man Gräben gegraben hat. Und genauso ist das hier auch passiert.
Wir haben jetzt hier an der Hecke dran her, wo die ganzen Erlen stehen, das ist der Hechgraben, nennt sich das, ein Vorfluter. Und überall, alle 10 Hektar, das sind ungefähr 150, 200 Meter auseinander, gehen diese Stichgräben rein, die damals das Gebiet stark entwässert haben. Oder jetzt ja auch noch dafür dienen. Die sind nicht drainiert, die Flächen, aber das Geländegefälle zieht dann das Wasser dahin. Und dann läuft es nach hinten ab, sodass es bewirtschaftbar ist.
Bewirtschaftbar heißt, dass hier Gras wächst, das später zu Futter verarbeitet werden kann. Das Futter kaufen die Stockhoffs also nicht ein, sondern es kommt zu sehr großen Teilen von ihren Feldern und Wiesen. Und in so einer Moorlandschaft, da wachsen ja ganz andere Pflanzen.
Hier haben wir zum Beispiel diese typische Flatterbinse, die halt, die wir in der Landwirtschaft jetzt überhaupt nicht verwerten können. Genau, und die steht ja jetzt zu tausenden Horsten hier, wie man sieht, ne?
Die Flatterbinsen wachsen in Horsten, also sozusagen in so Büscheln aus dem Boden raus. Und na, die haben es halt gerne nass und feucht. Und darum wachsen die in so einer nassen Landschaft sehr gut. Und die sehen nett aus, sind aber für Stockhoffs ein Problem.
Und das frisst kein Tier, also weil es einfach nicht schmeckt. Es ist sauer, es ist gummiartig. Das kann man in die Futterration bei unseren Bullen zum Beispiel auch einmischen. Die würden das so lange sortieren, das Futter, bis nur noch diese Strunken davon drin liegen und das wird nicht angefressen. Und wenn das halt Überhand nimmt, dann hat man halt keine Wertschöpfung mehr auf der Fläche durch eine Tierhaltung oder durch irgendeine Landwirtschaft.
Und die Sorge von den Landwirtinnen und Landwirten ist jetzt, dass sie auf den wiedervernässten Flächen einfach nicht mehr genug Futter anbauen können.
Wir versuchen halt den Boden so zu schützen, dass wir nachhaltig darauf wirtschaften können, ne? Und halt auch gutes Futtermittel produzieren. Und es ist ja so, dass wir halt bei uns im Betrieb die Rinderhaltung haben und wir natürlich auch einen gewissen Gehalt an Proteinen ins Futter einbringen. Und das können wir halt sicherstellen in diesem Gebiet über die Grassilage, weil das ein regionaler Proteinlieferant ist für die Fleischproduktion bei uns im Betrieb. Dafür muss kein Soja aus Südamerika kommen. Und das ist auch eine Sache von Klimaschutz und Regionalität und genau Nachhaltigkeit.
Ja, das klang jetzt für mich nach einem guten Argument. Also wenn die Felder nass sind, können die Bauern sie nicht nutzen, gibt es keine Futterproduktion auf den eigenen Flächen und dann muss das Futter importiert werden. Kathleen, wie lässt sich denn dieser Interessenskonflikt zwischen Wiedervernässung auf der einen Seite und diesen wirtschaftlichen Sorgen, die die Landwirte ja nun mal haben, lösen?
Ja, das ist natürlich die Millionen-Dollar-Frage und das ist tatsächlich nicht so einfach, aber es ist immer gut, im Bewusstsein zu halten, wir haben als Gesellschaft multiple Ziele. Also wir wollen das Klima schützen, gleichzeitig wollen wir eine nachhaltige regionale Landwirtschaft und dass es den Bauern gut geht. Aber es gibt nicht die eine Lösung. Um akzeptable Lösungen zu finden, braucht es einen Aushandlungsprozess zwischen allen Beteiligten, zwischen den Landwirten, Bürgern, Politik und so weiter. Aber man muss anerkennen, wahrscheinlich gibt es keine Lösung ohne Trade-offs. Man muss halt Prioritäten setzen und irgendeinen Kompromiss finden am Ende.
Mit Trade-offs meinst du, dass alle irgendwie Zugeständnisse machen müssen, ne?
Ja, also nicht alle kriegen, was sie wollen. Also
ja.
Es gibt die Idee, dass man auf eine nasse Landwirtschaft umstellen könnte. Man nennt das Paludikultur in Kennerkreisen. Aber diese Art von Landschaft wäre anders, als was wir jetzt kennen. Zum einen mit anderen Pflanzenarten. Wir haben es schon gehört, die Pflanzen müssen es gern nass haben. Aber es gibt schon Ideen, wie man diese anderen Pflanzen verwerten könnte, zum Beispiel als Baustoffe. Wir kennen schon Dachreed aus Norddeutschland, aber es wäre möglich, dann andere Baustoffe aus zum Beispiel Rohrkolben zu produzieren. Es ist eigentlich eine vorteilhafte Eigenschaft. Also wenn die Pflanzen es gern nass haben, heißt es, die sind schimmelresistent. Das ist eine tolle Eigenschaft zum Beispiel fürs Bauen. Es gibt viele Ideen, aber das heißt, ja, die Rinder werden tatsächlich erstmals nicht geholfen. Das hieße eine Umstellung auf eine andere Art von Bewirtschaften.
Und die Bauwirtschaft ist in Brandenburg an vielen Stellen, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass sie Reet statt Dachziegeln benutzen würde und solche Sachen, ne? An manchen Stellen schon, aber ist auch noch ein langer Weg.
Genau, und das ist Teil der Herausforderung, ist dieser Markt existiert noch nicht. Es gibt noch keine Nachfrage für diese neuartige Produkte. Und das heißt, man braucht nicht nur die Landwirte dabei, sondern auch Produkthersteller, auch Käufer und das ist nicht so einfach so aufzubauen. Es gibt Versuche, aber man braucht natürlich die richtigen Anreize dafür und auch eine Menge Koordination.
Du hast es gerade angesprochen, Kathleen, also es gibt Möglichkeiten, wie man diese Flächen bewirtschaften kann, die Paludikultur. Es ist natürlich jetzt so, wenn die Stockhoffs ihr Gras ernten wollen, dann machen die das mit riesigen Traktoren. Die sind halt mega schwer. Und diese schweren Traktoren von den Stockhoffs, die würden natürlich auf so einem Moor ja einfach einsinken. Um Moorflächen zu bewirtschaften, gibt es auch Traktoren, das sind Raupenfahrzeuge. Und ich habe mal geguckt, die kosten auf so einer Gebrauchtbörse für Landwirte, fangen die bei 100.000 an. Die gehen aber noch weit nach oben, bis 1 Million ungefähr. Gibt vielleicht auch noch teurere. Also müssten jetzt die erstmal investieren, um überhaupt ihren Fuhrpark moorfertig zu machen.
Ein befreundeter Betrieb oder ein bekannter Betrieb, die machen das tatsächlich auch mit Raupenfahrzeugen. Aber die bewirtschaften 100 Hektar und die haben eine Raupe und sind das ganze Jahr damit beschäftigt, den Aufwuchs auf den Moorflächen darunter zu holen. Und wie viele Raupen sollen da hier rumfahren, ne?
Der Hof von den Stockhoffs ist ja gut 10-mal so groß. Also Godehard ist nicht überzeugt, dass er mit den Raupenfahrzeugen hier wirtschaftlich arbeiten kann. Dann hast du, Kathleen, die Paludikulturen angesprochen. Stockhoff kritisiert jetzt, dass das alles Produkte sind, die noch entwickelt werden und eben nicht marktreif.
Wir sind so am Gucken so ein bisschen und es gibt noch keine richtigen Modelle und Klar gibt es da schon irgendwelche Formen, aber dann werden da Mengen abgerufen. Davon produziert ein Betrieb hier in der Region das Zehnfache schon alleine. Ne? Und das ist halt dann eine Lösung für einen Betrieb mit 10 Hektar, sag ich mal, der dann da vielleicht seinen Absatz finden könnte. Aber wir sprechen ja über Zehntausenden von Hektaren und genau, das ist das Problem.
Über diese Absatzmärkte, über dieses Problem, dass sich da einiges ändern muss, haben wir ja gerade schon kurz gesprochen, als es um die Bauindustrie ging. Wie schätzt du das denn generell ein, die Chancen auf so eine wirklich tiefgreifende Veränderung?
In der gesamten Lieferkette oder
ja,
Produktkette?
Genau.
Gut, ich glaube, die Chance ist da, aber das ist natürlich voller Herausforderungen. Es gibt eigentlich schon Initiativen aus der Wirtschaft, also ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Akteuren, die irgendwas herstellen, Papier, Baustoffe und so weiter. Und die nennt sich die Allianz der Pioniere und die wollen sich für Moorschutz einsetzen und zwar schauen, wie die aus Moorprodukte ja, was verwerten kann und was vermarkten kann. Also es gibt schon auch Lust hier, aber natürlich ist es mit viel Unsicherheit verbunden. Man kann nicht jetzt vorhersagen, ja, es wird klappen.
Es bräuchte eigentlich Anreize aus der Politik, ne?
Das ist richtig. Und es gibt schon ein bisschen. Es gibt in Brandenburg zumindest zwei große Pilotprojekte, wo gefördert, finanziert wird, dass man halt an bestimmten Flächen diese neuartige Landwirtschaft ausprobiert, ja, gemeinsam mit halt wissenschaftliches Monitoring, aber auch die arbeiten zusammen auch mit diesen wirtschaftlichen Akteuren, die halt diese Moorbiomasse verwerten wollen. Aber diese Projekte, sie sind ja ganz am Anfang und die sind 10-Jahres-Projekte. Also es muss sich was entwickeln. Es gibt dann, die Wille ist da, aber es ist noch nicht, ja, man kann noch nicht sagen, okay, jetzt, wir sind zuversichtlich, dass es klappt. Aber zumindest ist es ein Versuch wert.
Klingt jetzt nach einer noch etwas unausgegorenen Strategie oder zumindest danach, als würde Brandenburg da sehr am Anfang stehen. Wie schätzt du das ein? Könnte Brandenburg da mal ein bisschen mehr Tempo machen, vielleicht auch jetzt mit einer neuen Regierung?
Ja, ich meine, was ich in Brandenburg beobachte, ist eine Bereitschaft fürs Experimentieren und Ausprobieren und das gefällt mir sehr. Ich habe diese Pilotprojekte schon erwähnt und es gibt auch andere Initiativen von Vereinen, von Kommunen. Also es gibt schon genug Stimmen für Moorschutz. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Gegner gibt oder Konflikte gibt. Aber ich glaube schon, so ein Spirit ist schon da. Aber klar, um Brandenburgs und Deutschlands Klimaziele zu erreichen, es gibt auch Moorschutzziele, muss es deutlich schneller gehen. Das ist halt immer eine Herausforderung beim Klimaschutz, weil ja, der Klimawandel ist ja schon hier, ist ein dringendes Problem. Allerdings braucht man gerade in diesen komplexen Situationen Zeit, um Lösungen gemeinsam herauszufinden oder auszuhandeln. Ja, was vielleicht besser laufen könnte oder helfen würde, ist auch aus der Politik mehr Entschlossenheit darüber, wie diese Transformation finanziert werden soll. Ja, Brandenburg hat einen Klimaplan und tatsächlich eine Maßnahme in diesem Klimaplan heißt Finanzierungsinstrumente für den Moorschutz. Also es ist schon klar, dass Moorschutz und ja, eine Transformation der Landwirtschaft in diesen Moorgebiete, es ist klar, dass es halt Unterstützung finanzieller Art braucht. Für die Landwirte, vielleicht auch für andere. Aber es bleibt ein bisschen unklar, wie genau diese Finanzierungsinstrumente aussehen wird. Der Plan heißt, okay, wir schauen, was für Finanzierungsinstrumente wir ausdenken können. Auch mit Blick auf die EU, was auch wichtig ist in Agrarpolitik. Das heißt, die Klarheit darüber, wie es laufen wird, vor allem finanziell, würde schon helfen. Weil klar, man hört immer von wirtschaftlichen Akteuren, die Landwirtschaft inklusiv. Man braucht irgendwie Planungssicherheit. Wenn man weiß, was kommt, kann man sich umstellen. Aber man will nicht groß umstellen, wenn man denkt, okay, in 2 Jahren ist wieder was anderes.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Kathleen. Also so eine Umstellung der Betriebe, die braucht eben Zeit, das kostet Geld und das muss abgefangen werden. Und dafür brauchen ja, die Landwirte, und das wünschen sie sich auch, sie brauchen einfach Planungssicherheit. Ich finde auch so, als ich recherchiert habe, hatte ich schon den Eindruck, hier die Moorschützer, da die Landwirte, und dass es dazwischen gar nicht mehr so viel gibt. Ich habe dann einfach mal Godehard Stockhoff gefragt, wie er diese Kontroverse sieht.
Also Moorschutz ist natürlich, ist uns natürlich sehr wichtig, weil gerade bei uns in der Region ist es so, dass wir auf allen Standorten rund um dieses Niedermoorgebiet relativ sandige Böden haben und wenn es dann trocken wird, das Wasser auch schnell ausgeht. Und auf diesen Niedermoorstandorten können wir das ganze Jahr relativ gut ernten, weil der Boden so viel Wasser hält. Und keiner in diesem Gebiet hat ein Interesse daran, den Moorkörper so zu verschlechtern, dass er nachher vermullt und versandet und auch dann keine Bewirtschaftung mehr stattfinden kann. Das wird halt immer so dargestellt, dass wir halt nur Dünger drauf, volle Pulle und was juckt mich in 10 Jahren, ne, da bin ich eh weg, sag ich mal. Das ist einfach nicht so. Wir wirtschaften schon seit Generationen auf den Flächen und wollen das natürlich auch weitererhalten und haben da auch ein großes Interesse dran.
Also ich höre raus, Godehard hat auch verstanden, dass die Landwirte auf die Moore angewiesen sind oder zumindest auf diese Feuchtbiotope, wenn man sie wieder vernässt. Jan, haben denn die Stockhoffs eine Idee, wie es laufen könnte zukünftig?
Ja, da haben wir diese zwei Pole, sage ich mal. Die Klimaschützer sagen idealerweise, weil das ist einfach das Beste für den Klimaschutz, steht das Wasser bis knapp unter der Oberfläche. Auf der anderen Seite sind die Landwirte, die sagen, naja, wenn das so 30 Zentimeter unter der Oberfläche steht, können wir gut damit leben. Und so wird auch der Torf geschützt und wir können die Felder weiter nutzen.
Also Wasser bis zur Halskrause ist keine Option für die Landwirte. Kathleen, wäre dann diese 30 Zentimeter Möglichkeit ein Kompromiss, ein möglicher Kompromiss vielleicht?
Ja, diese Möglichkeit, den Wasserstand anzuheben, aber eben nicht so hoch, wäre ein Kompromiss. Und es würde auch was für das Klima tun. Es würde die Emissionen runterbringen. Und was ich von den Landwirten höre, ist, dass wenn es nur bis circa 30 Zentimeter unter die Oberfläche wieder vernässt wird, dann können sie eigentlich so machen wie bisher. Zumindest im großen Teil. Das heißt, dieselbe Pflanzenarten auch mit den Traktoren rumfahren und so. Wahrscheinlich macht es Sinn als Kompromiss, zumindest bei manchen Flächen und zumindest vorübergehend. Allerdings muss man da ganz klar sagen, mit dieser Lösung erreichen wir unsere Klimaziele nicht, weil eigentlich müssen wir die Emissionen ganz auf Null bringen. Das erfordert eigentlich ganz nasse Flächen. Das heißt, wenn wir in Brandenburg oder auch ganz Deutschland sagen, okay, wir finden diese Lösung gut, eine Teilwiedervernässung, sagen wir mal, weil es gut für die Landwirtschaft ist und auch für die Klima, dann müssten wir an einer anderen Stelle noch ambitionierter werden mit dem Klimaschutz, um die Klimaziele zu erreichen. Und das ist schwer, weil ja, auf klimaneutral zu kommen, ist dann nicht einfach und es gibt nicht mehr so viel Spielraum, wo man sagt, okay, dann können wir eben hier mehr Klimaschutz betreiben.
Ja, vielen Dank, Kathleen. Das war eine super spannende Folge für mich. Ich habe sehr viel über Moore gelernt. Eben zum Beispiel, dass sie das Potenzial haben, Klimaschützer zu sein, und zwar grandiose Klimaschützer, aber dass sie eben auch das Gegenteil werden können, je nachdem, wie wir mit ihnen umgehen. Das war's für heute mit Wandel verhandeln, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung in Brandenburg. In 2 Wochen geht's weiter und da bleiben wir in der Landwirtschaft. Wir gehen in die Solawi, also vor allem Jan, unser Reporter, geht in die solidarische Landwirtschaft, kurz Solawi, schaut mal, wer macht sowas eigentlich und wer engagiert sich da und wie gut funktioniert das Modell. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann nutzt auch gerne unser Mitmach-Tool. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine hohe 5-Sterne-Punktzahl. Kommentiert auch gerne, warum der Podcast euch gefällt oder gefallen hat. Alles auf der Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Grit Eggerichs und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg. Moderation Grit Eggerichs. Redaktion Viktoria Lu. Mit Axel Vogel, Kathleen Mahr, Thorsten Sachs und Godehard Stockhoff. Idee und Konzept Jan Schilling. Postproduktion Media Winter.
Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozial-Ökologische Transformation in Brandenburg, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2024.